Ich darf nun Herrn Bundesminister außer Dienst, Dr. Robert Lichall, um seine Worte bitten.
Sehr geehrter Herr Bundesminister, Herr Landeshauptmann, meine sehr geehrten Herren Abgeordneten, liebe Vorgänger im Amte des Verteidigungsministers, die heute so zahlreich erschienen sind, Herr Generalmajor Wolf, Herr Regimentskommandant Kovacs, Offiziere, Unteroffiziere, Charge, Soldaten, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, man kann heute auch sagen, festlich Versammelte. Ich freue mich wirklich, dass jetzt im zu Ende gehenden Gedenkenjahr auch eines historischen Ereignisses gedacht wird, das eigentlich zu seiner Zeit große Wellen geschlagen hat. Die Einführung, der Ankauf, die Implementierung des Draht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, man kann, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, der Draken hat Geschichte gemacht. Geschichte in militärhistorischer Hinsicht, das erste Überschallflugzeug, das Österreich angeschafft hat, eine neue Generation, eine neue Qualität im Bereich der Landesverteidigung, der Luftraumüberwachung, der wir uns als neutraler Staat immer verpflichtet gefühlt haben. Und auch Geschichte geschrieben in der innerpolitischen Szene. In der innerpolitischen Szene, auf der Bundesebene, auf der Landesebene und auf der Parteiebene. Den Draken hat man überall gehört, obwohl er noch gar nicht da war. Er wurde mit einem schlechten Image schon vorweg, bevor man ihn überhaupt noch gekannt hat, und das ist eine Eigenheit der Gesellschaft, dass man meistens über etwas urteilt, was man nicht kennt. Und so hat es damals geheißen, es ist eine veralterte Geschichte, es ist ein rund erneuertes Flugzeug, es ist zu laut, es entspricht überhaupt nicht den Ansprüchen. Und diese Ansicht ging quer durch die österreichische Bevölkerung. Natürlich waren politische Funktionsträger sehr stark daran beteiligt, aber natürlich war auch die öffentliche Meinung und die veröffentlichte Meinung damals sehr dafür verantwortlich, dass man dieser Einführung eines neuen Flugzeuges solche Widerstände entgegengesetzt hat. Es hat ein Volksbegehren gegeben. Es hat aber trotzdem dann einen Beschluss gegeben mit Ach und Krach in der damaligen Regierung Sinowatz, Verteidigungsminister Frischenschlager sitzt hier, wo man sich dann zu dem Ankauf dieses Flugzeuges des Draken entschieden hat. Noch Prüfung natürlich verschiedener Möglichkeiten, und ich habe dann auch diese Akten lesen müssen, obwohl ich ja damals überhaupt nicht beteiligt war und damals noch ein unbeteiligter, glücklicher Politiker gewesen bin, als Abgeordneter und als Sicherheitssprecher der österreichischen Volkspartei, noch nicht wissend, was auf mich alles noch zukommt. Es wurde also dieser Beschluss, meine sehr verehrten, gefasst. Heute, vor 19 Jahren, hat aber dann eine Nationalratswahl stattgefunden. Und wie es in einer demokratischen Landschaft üblich ist, hat es hier eine Änderung gegeben. Am 25. November 1986, bei dieser Nationalratswahl, hat die österreichische Volkspartei nicht die ihr vorhergesagte relative Mehrheit erhalten. Es haben zwei Mandate gefehlt und es ist damit zu der Regierung Wranitzky II gekommen. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass auch das für mich natürlich ein bedeutender Einschnitt in meiner gesamten politischen Laufbahn gewesen ist. Ich war ja vorher Sicherheitssprecher, wie schon erwähnt. Und hatte mich insbesondere damals schon um eine Verbesserung der Bewaffnung der Sicherheitsexekutive bemüht. Es ist doch die Wiener Polizei mit einer 765er Pistole Walter PP ausgestattet gewesen, wo also rettungslos jeden Ganoven unterlegen, nicht wahr? Und als ich damals versucht habe, hier eine Verbesserung zustande zu bringen, da habe ich mir diese lieben Bezeichnungen eingeheimst, der Revolverhofrat, der Django der Nation. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass im Nationalrat man so Plastikwürfel gebracht hat, wo man hineingeschossen hat, nicht im Parlament und außerhalb vom Parlament. Und hat man gezeigt, welche Wirkungen diese 9mm Waffen überhaupt verursachen. Man hat sich so um das Los der Verbrecher damals Sorge gemacht und hat so viel Gegenwind entwickelt. Es war also damals schon sehr viel Standfestigkeit erforderlich, um das zustande zu bringen. Zumal ich damals außerdem noch ein Oppositionspolitiker gewesen. Es ist aber dann verwirklicht worden, heute kein Thema mehr. Und wenn man so lange Jahre Sicherheitssprecher ist, meine sehr verehrten, dann ein Regierungswechsel eintritt, dann hat man irgendwie das Gefühl, eigentlich würde man sich ja in diesem Sicherheitsbereich auskennen, nicht? Nur war zu dieser Zeit der Obmann Stellvertreter der Sozialistischen Partei, Karl Blecher, Innenminister, und daher war gar nicht dran zu denken, dass es hier einen Wechsel gibt. Und so wurde einmal überraschend, vor den 21. Jänner wurde überraschend ich von Alois Mock damals für die Funktion des Verteidigungsministers nominiert. Es war das für mich eine große Freude. Es war das für mich natürlich auch vollkommenes Neuland. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich mir auch große Sorgen gemacht habe, dass diese Freude keine ungetrübte gewesen ist, denn das Bundesheer, ich als weißer Jahrgang, der wohl Militär kennengelernt hat in der schlechtesten Weise, war durch meinen Vater im Ersten Weltkrieg schon Soldat und im Zweiten Weltkrieg Soldat, im Ersten ein Jahr in Italien gefangen, im Zweiten Weltkrieg 6 Jahre in der Sowjetunion gefangen. Also Militär war etwas, was in unserer Familie schon bekannt war, aber nicht von der besten Seite. Und so wurde ich am 21. Jänner 1987 angelobt und mein Vorgänger Dr. Grünes hat mir in vorbildlicher Weise dann mehr oder weniger diese militärische Landesverteidigung übergeben, bei minus 10 Grad, es war heute ist es wärmer, in der Villag, der Marie-Theresianischen Militärakademie. Und dann habe ich mich eingerichtet. Er hat ja damals schon einen Computer besessen und er hat mir den auch hinterlassen. Es wurde also gar nichts irgendwie verändert. Nur den Computer habe ich als erster wieder beiseite geschafft, weil ich ja old-fashioned war und zum Teil noch bin und damals ein Computer für mich also schon zu modern war. Und habe mich jetzt freudig darauf vorbereitet, jetzt wirst du dich mit der Materie befassen. Aber lange habe ich nicht Zeit gehabt. Denn 2 Tage später ist bereits an mich die vehemente politische Forderung herangetragen worden, sofort die Ausbildung der Piloten in Schweden zu stoppen. Sehen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war damals eine, ich glaube, nachvollziehbare, schwere Zeit für mich. Es war vielleicht meine schwerste Entscheidung in meiner gesamten politischen Tätigkeit, die doch an die 30 Jahre gedauert hat. Denn auf der einen Seite wollte ich natürlich auch meinen Freunden, auch dem Bundesland Steiermark und meinen damals bestimmenden Freunden natürlich entgegenkommen. Andererseits wurde ich 2 Tage vorher angelobt, für eine Sache einzustehen. Für eine Sache einzustehen, Ich habe manches Mal auch erfordert, die eigene Person hintanzustellen. Nach einer schlaflosen Nacht habe ich entschieden, die Ausbildungsflüge am Gerät in Schweden wieder aufzunehmen. Denn aufgrund des bedauernswerten Unfalles wurde er damals nur noch am Simulator geflogen. Aber man kann einen Überschallpiloten nicht am Simulator ausbilden. Ich glaube, das ist verständlich. Und daher war eine Entscheidung notwendig. Dass diese Entscheidung nicht von allen freudig begrüßt wurde, ist verständlich, ist mir natürlich klar. Aber es war notwendig. Und somit hat die Ausbildung der Drachenpiloten im Jänner 1987 fortgesetzt werden können. Ich glaube, heute fast sagen zu dürfen, wenn damals diese Entscheidung nicht so gefallen wäre, dann könnten wir vielleicht heute nicht im Rahmen der österreichischen Luftraumüberwachung und der Luftstreitkräfte eine Gedenkfeier durchführen. Es ist dann zu der Lieferung gekommen, weil ja der Kovac hat schon erklärt, zwei Drachen sind in Schwechat gelandet. Es hat damals ein einziger gewusst davon, von dieser Maßnahme, das war der damalige General Truppeninspektor, General Tauschitz, er ist ohnehin hier. Und ich habe dann die Presse und die hohen Offiziere eingeladen, den Autobus zu besteigen, der vor dem Verteidigungsministerium gestanden ist, und wir fahren wohin. Und die Frage, wo fahren wir denn hin, Aber ich sagte, ihr werdet aber überrascht sein. Und da sind wir nach Schwechat gefahren. Und in Schwechat ist dann eine Meldung an mich erstattet worden, Herr Bundesminister, in 8 Minuten, die Draken haben bereits die Grenze überflogen, in 8 Minuten landen sie in Schwechat. Das war natürlich für alle Anwesenden wirklich eine Überraschung. Und der Pilot der Einlandmaschine war damals der jetzige Brigadier Kovac. Und es gibt auch noch ein nettes Bild, das ich mir hier aufgehoben habe. Es ist natürlich in der Folge dann weiter zu politischen Schwierigkeiten gekommen, die sogar dahin gegipfelt haben, dass ich von meinen eigenen Leuten einen Misstrauensantrag aushalten musste. Damit bin ich ein Unikum in der österreichischen parlamentarischen Geschichte und in der österreichischen Parteienlandschaft. Sie sehen aber, meine Damen und Herren, dass ich das auch ausgehalten habe und noch immer da bin. Und es hat einen Unterausschuss gegeben, und in diesem Unterausschuss wurde auch noch einmal diskutiert, eine Drachenausstiegsmöglichkeit. Aber es war damals ja alles so hieb- und stichfest, dass überhaupt alle dieses Getöse, das rundherum stattgefunden hat, wenn man heute zurückblickt, sicher unnotwendig war und eigentlich nur viel Nerven gekostet hat. Der Presse allerdings immer wieder die Möglichkeiten gegeben hat, hier zu berichten. Luftraumüberwachung in Österreich, meine Damen und Herren, ich glaube, das ist ganz aktuell wieder, ist notwendig. Man muss sie verfolgen. Wir sind verpflichtet als neutraler Staat. Und heute aktueller denn je, man braucht ja auch nur wieder die Presse aufschlagen. Und alle jene, die damals auch gegen den Drachen waren, gegen jedes Flugzeug, gegen das gesamte Militär, die verlangen heute, was man alles tun hätte sollen mit einem Überflieger, der als Zivilflugzeug geortet wurde. Ja, abdrängen, zur Landung zwingen, ja, dass man noch nicht gesagt hat, abschießen ist ein Wunder. Aber vielleicht wird derjenige, der draußen hier in Zeltwig bei den Protesten federführend, mit federführend wurden, auch das noch verlauern. So ändern sich die Menschen oder so ändert sich die Zeit. Und deshalb erzähle ich das, weil ein bisschen soll man schon noch Geschichte auch im Kopf haben. Denn nur wenn man weiß, woher man kommt oder woher jemand kommt, dann weiß man auch, wohin man geht. Ich glaube, das lernen wir schon unseren Kindern. Und so darf ich heute vielleicht, und ich danke dafür, dass ich den kurzen Rückblick geben durfte, hier im Zeltweg allen jenen noch danken, die damals wirklich ebenfalls zu dieser Sache gestanden sind. Es haben ja auch einige gewackelt, auch innerhalb des Heeres. Es war ja damals nicht alles so klar. Und ich glaube, es wurde damals durch diese feste Haltung, durch diese Selbstverständlichkeit für die Sache einzutreten und nicht für nichts anderes, wurde hier in Österreich sicher ein großer Dienst erwiesen. Und all jene, die heute hier sind und mit Abschied nehmen von einem Gerät, das uns doch gedient hat, durch 18 Jahre und Gott sei Dank unfallfrei, was bei der Fliegerei nicht auszuschließen ist, denen sei wirklich herzlich gedankt. Und mich hat auch heute noch überzeugt, meine sehr verehrten, auch wenn die Diskussion über die Wehrpflicht nicht abreißt, Herr Bundesminister Platter, du hast heute das wieder in der Zeitung klargestellt. Natürlich brauchen wir die allgemeine Wehrpflicht, auch wenn wir daneben für die fachlichen Gebiete, für die heute sophisticated Gebiete, wie sie heißen, natürlich Fachleute länger brauchen. Ich glaube, wir sollen die allgemeine Wehrpflicht beibehalten. Es ist die letzte Möglichkeit, einen jungen Menschen in diesem Staate zu beeinflussen. Einen jungen Menschen zu übermitteln, dass er auch etwas mehr tun muss, als nur an sich selbst zu denken. Einen jungen Menschen zu übermitteln, dass man auch für den anderen da sein soll, für die Sicherheit des anderen da sein soll. Und dass man einen Beitrag dazu leisten soll. Und dieser Beitrag, meine sehr verehrten, ist nichts anderes als diese Wehrpflicht. Und so darf ich heute rückblickend sagen, es war eine wunderschöne Zeit und trotz der Turbulenzen, in die manchmal ein Flugzeug gerät und die ich also auch durchstehen musste, freue ich mich wirklich, wie viele heute Anteil nehmen an dieser Verabschiedung. Das ist schon etwas großartig. Da hat man schon das Gefühl, dass hier man zu dem Bundesheer steht, dass man hier zu dieser militärischen Landesverteidigung steht. Meine Damen und Herren, ich habe ja auch erlebt, wie oft in Sonntagsreden immer das Bundesheer gelobt wurde. Und jeder wollte eine Garnison in seine Gemeinde. Aber wer als ein gut ausgerüsteter Katastropheneinsatzzug sollte es eigentlich nicht sein? Sondern dem Motto Bundesheer ja, Militär nein. Und das, meine Damen und Herren, ist unmöglich. So sehr wir schätzen das Bundesheer, so sehr geholfen wird bei allen Katastrophen, einer Überschwemmung, eines Lawinenunglücks und alles, was es dergleichen gibt. Aber das Bundesheer ist Militär. Und innerhalb unserer umfassenden Landesverteidigung ist es die militärische Landesverteidigung, die wir hochhalten müssen, für die wir Opfer bringen müssen. Denn nichts auf der Welt ist umsonst. Sicherheit hat auch einen Preis. Und deshalb bin ich auch glücklich und habe es schon oft gesagt, dass wir wieder ein neues Gerät bekommen, ein neues Flugzeug, das den heutigen Anforderungen entspricht. Und dazu gratuliere ich unseren Luftstreitkräften, gratuliere ich dem Bundesheer, gratuliere ich dem jetzigen Verteidigungsminister Günter Platter. So wünsche ich allen Angehörigen des Bundesheeres, überall, wo sie ihren oft unbedankten und schwierigen Dienst versehen, viel Soldatenglück. Alles Gute. und der fliegenden Truppe Glück ab. Gut Land. Dankeschön. Thank you.